Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Danke für nichts, dem feministischen Podcast über Care und Wirtschaft vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Ich bin Mia Smettern, arbeite seit 5 Jahren im Konzeptwerk zum Thema Care-Arbeit, Feminismus und Wirtschaft und rede im Rahmen dieses Podcasts mit tollen Gästen aus der Praxis, aus der Wissenschaft und aus sozialen Bewegungen über alle möglichen Facetten von Care-Arbeit. In der ersten Folge haben wir uns ja erstmal allgemeiner an das Thema Care-Arbeit rangetastet und mit Andrea Vetter besprochen, warum Care-Arbeit eigentlich in der Krise ist und was Auswege daraus sein können. Falls ihr das noch nicht gehört habt, dann holt das doch gerne mal nach. In dieser Folge wollen wir nun tiefer in ein Thema einsteigen. Und dafür habe ich Justina Oblatzewitsch vom Beratungsnetzwerk Faire Mobilität eingeladen, mit der ich über die Situation von ausländischen Arbeitskräften sprechen werde, die als sogenannte Live-In-BetreuerInnen in Privathaushalten arbeiten. Dieser Bereich der Care-Arbeit ist einer der prekärsten und unsichtbarsten. Und ich freue mich daher wirklich sehr über die Erfahrung und den Austausch mit Justina aus ihrer Beratungsarbeit, denn sie kann uns da wirklich intensive Einblicke geben. Vor dem Interview kommen jedoch erstmal wieder ein paar Neuigkeiten aus Care und Wirtschaft. Viel Spaß damit! Was passiert? Aktuelles aus der Care-Arbeit. Die News, die ich euch heute mitgebracht habe, sind ehrlich gesagt nicht mehr so ganz neu, sondern eher aus den letzten Sommermonaten. Aber da es sich um ganz interessante Debatten und Entwicklungen handelt, spreche ich sie hier an, auch wenn sie schon ein paar Wochen alt sind. Zuerst möchte ich gerne ein bisschen über das Elterngeld bzw. die Änderungen zum Elterngeld sprechen. Denn in den letzten Wochen hat der Vorschlag von Familienministerin Lisa Paus für viel Aufregung und viel Diskussion gesorgt. Nun wurde dieser Vorschlag am 16. August von der Bundesregierung beschlossen. Das heißt jetzt, die Änderung ist, zukünftig sollen nur noch Paare mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen bis zu 150.000 Euro Elterngeld erhalten. Vorher lag diese Obergrenze bei 300.000 Euro. Hintergrund des Vorhabens sind die Sparauflagen von Bundesfinanzminister Christian Lindner für kommendes Jahr. Nach Bekanntgabe des Vorschlags startete eine Petition von Verena Pauster, Nein zur Elterngeldstreichung, die binnen kurzer Zeit von mehr als 300.000 Personen unterschrieben wurde. Spannend hierbei, die für 2024 geplante Änderung würde nach Schätzung des Ministeriums gerade einmal ca. 60.000 Familien von 1,9 Millionen BezieherInnen treffen. Pauster setzt damit ein Thema auf die Agenda, das maximal 5% der Eltern und ausschließlich gut Situierte betrifft. Während sich gerade sehr gut verdienende Menschen aufregen, geht sang- und klanglos unter, dass arme Menschen weiter arm bleiben sollten. Gegenwind kommt unter anderem von der Taz-Kolumnistin Saskia Hödel. Wenn die nun fehlenden 1.800 Euro Elterngeld bei SpitzenverdienerInnen dazu führen, dass noch weniger Väter Elternzeit nehmen, womit Rollenklischees weiter zementiert würden, geht das leider komplett an der Ursache vorbei. Denn wer mit 150.000 Euro Haushaltseinkommen als Vater nichts übrig hat, um ein halbes Jahr bei seinem Kind zu bleiben, kann entweder nicht mit Geld umgehen oder ist ein schlechter Vater. Im schlimmsten Fall beides, so die Kolumnistin. Was beide Positionen aber vereint, ist Folgendes. Kürzungen beim Elterngeld zementieren alte, binäre, heteronormative Rollenbilder. Grundsätzlich sollte bei Familien nicht gekürzt werden, solange man auch bei Dienstwagen, Erbschaft und Vermögen etwas machen könnte und umverteilen könnte. Was wären also Alternativen? Um Gleichstellung in Paarbeziehungen zu fördern, könnte als erstes das Ehegattensplitting abgeschafft werden und die Kinderbetreuung ausgebaut. Ein Elterngeld, das 7 Monate pro PartnerInnen ausgezahlt wird, wäre eine Möglichkeit zu mehr Geschlechtergerechtigkeit. So viel kurz zum neuen Beschluss der Regierung zum Elterngeld. Jetzt möchte ich mit euch einen Schwenk machen zu einem Thema, was auch gut zu unserem Folgeschwerpunktthema passt. Es geht jetzt nämlich um das Anwerbeabkommen von Pflegekräften, was Deutschland aktuell mit Brasilien ausarbeitet, und gleichzeitig um die Asylgesetzverschärfung, die Anfang des Sommers beschlossen wurde. Denn ich möchte hier über das Treffen von Bundesminister Heil und Brasiliens Präsident Marinho im Juni sprechen, weil es einfach so gut zu unserem Folgenthema Migration und Care-Arbeit passt. Bundesarbeitsminister Heil und Präsident Marinho haben nämlich im Juni eine Absichtserklärung für faire Einwanderung unterzeichnet, um den Fachkräfteaustausch zu fördern. Deutschland braucht mehr Pflegekräfte. In Brasilien ist jede 10. Pflegekraft arbeitslos. Es gibt bereits seit 2008 eine Kooperation zwischen den beiden Ländern. Aber bisher sind nur 200 brasilianische Pflegekräfte nach Deutschland migriert. Daher sollen jetzt noch einmal Einreisebedingungen erleichtert werden und die Pflegekräfte sollen in Brasilien sogar extra für den deutschen Arbeitsmarkt ausgebildet werden. Solche staatlichen Programme für die Anwerbung von ausländischen Pflegekräften heißen Triple Win in Anführungszeichen. Damit bringt die Regierung zum Ausdruck, dass sowohl die migrierende Person als auch das Herkunftsland und das Zielland von dem Programm profitiert. In der Realität sieht das aber häufig anders aus, denn die ausländischen Pflegekräfte haben hier häufig nur den sogenannten GastarbeiterInnen-Status. Ihr Aufenthalt ist also an den Arbeitsvertrag geknüpft und Einbürgerungsprozesse sind kompliziert und langwierig. Dieses Vorgehen hat in Deutschland jahrzehntelange Tradition und dient vor allem der wirtschaftlichen Sicherheit des Landes. Die MigrantInnen hingegen sind von strukturellem Rassismus und starker Einschränkung ihrer Arbeits- und BürgerInnenrechte betroffen. Das deutsch-brasilianische Treffen ist besonders heikel, da es zeitgleich mit der drastischen Verschärfung des europäischen Asylverfahrens einherging, die im Juni von der EU beschlossen wurde. Ihr erinnert euch bestimmt daran, das wurde ja viel diskutiert. Durch die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems soll es erstmals möglich werden, Asylverfahren bereits an den EU-Außengrenzen durchzuführen. Dazu sollen Asylzentren in Grenznähe entstehen, in denen die Identität von Schutzsuchenden überprüft wird. Mit diesem sogenannten Screening soll erreicht werden, dass MigrantInnen mit geringen Aufnahmechancen erst gar nicht in die EU gelangen. Bis zu 12 Wochen sollen sie dafür unter haftähnlichen Bedingungen dort festgehalten werden können. Bei wem festgestellt wird, dass keine Aussicht auf Asyl besteht, soll umgehend zurückgeschickt werden. Außerdem sollen mehr sogenannte sichere Drittstaaten ernannt werden, in die direkt abgeschoben werden kann. Hier wird ganz klar die starke Regulation von Migration zum Vorteil der EU-Staaten deutlich. Auf der einen Seite schottet sich Europa ab und auf der anderen Seite werden Verträge geschlossen, um die Lücken im deutschen Pflegesystem zu schließen. Und genau mit diesem Thema soll es im Interview weitergehen. Denn mit Justina Oblacevic habe ich über die sogenannte Live-In-Betreuung gesprochen, die in Deutschland vor allem von OsteuropäerInnen geleistet wird. Was genau diese Arbeit bedeutet und wie es sein kann, dass hier ausländische Arbeitskräfte für teilweise 4 Euro die Stunde mit 24-stündiger Bereitschaft völlig entgrenzt und außerhalb jeglichen Arbeitsschutzes arbeiten, das erfahrt ihr im Interview. Und ich finde, es ist wirklich toll geworden, denn Justina hat eine enorme und beeindruckende Expertise in dem Bereich. Bevor wir mit dem Interview beginnen, möchte jedoch meine Kollegin Frauke euch noch etwas sagen.
Hi, hier ist Frauke aus dem Fundraising. Du möchtest mehr über die Arbeit vom Konzeptwerk erfahren? Abonniere unseren Newsletter auf konzeptwerk-neue-ökonomie.org und verpasse keine Infos mehr. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Spenden angewiesen. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, unterstütze uns gerne mit einer Spende, damit wir weiterhin für radikale Veränderung und eine care-zentrierte Gesellschaft kämpfen können. Vielen Dank.
Ich bin hier mit Justina Oblacevic. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du arbeitest seit 2016 beim Netzwerk Faire Mobilität und berätst dort auf Polnisch Arbeitnehmende in Deutschland. Das heißt, ihr beratet Menschen, die Probleme mit ihrem Arbeitsverhältnis haben, zu ihren Rechten. Und in den meisten Fällen geht es da um Lohnforderungen, Kündigungen oder Fragen zum Vertrag.
Seit 2018 hast du persönlich den Schwerpunkt häusliche Betreuung und berätst dazu Betreuungskräfte aus Polen, weshalb ich dich eben auch angefragt habe zu unserem Interviewthema und Podcast-Thema zu der Live-In-Betreuung. Bevor wir so einsteigen ins Thema und in die Frage, was macht ihr eigentlich in der Beratungsstelle, wollte ich dich noch kurz fragen, wie ist dein Tag bisher?
Der Tag ist heute tatsächlich anders als sonst, denn wir beschäftigen uns jetzt, das gehört auch zu meiner Arbeit, also ich bin jetzt nicht nur für die häuslichen Betreuerinnen zuständig, sondern aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt gerade hier in Frankfurt am Main sitze, haben wir aktuell auch mit dem Fall in Gräfenhausen viel zu tun. Da sind ja aktuell etwa 130 Fahrer, Lkw-Fahrer gestrandet aus Georgien, Usbekistan und anderen Ländern und die wollen gerade durch Protest auf ihre Situation aufmerksam machen und versuchen jetzt auch den Lohn einzufordern, der ihnen monatelang schon nicht gezahlt wurde. Davon abgesehen geht es mir ganz gut. Aber wie man sieht, sind diese prekären Arbeitssituationen betreffen eben nicht nur die Betreuerinnen, sondern auch eben viele andere Menschen aus Mittel- und Osteuropa. In dem Fall haben wir es halt auch mit Menschen zu tun, die aus Nicht-EU-Staaten kamen, allerdings über Polen nach Deutschland entsandt wurden. Genau, das ist halt die Zielgruppe, das sind die Probleme, mit denen wir uns tagtäglich befassen an der Stelle.
Okay, also das klingt auch nach einer Menge Arbeit durch die Proteste bzw. durch die Arbeitsbedingungen eigentlich. So ein bisschen bist du schon eingestiegen. Vielleicht kannst du noch mal so ein paar Sätze mehr dazu sagen, was faire Mobilität eigentlich ist und was ihr da eigentlich genau macht, damit wir schon mal so einen Einblick haben, mit wem wir hier eigentlich heute sprechen quasi.
Also faire Mobilität, das sind insgesamt, ich glaube, 43 Beraterinnen und Berater, die alle mindestens eine osteuropäische Sprache sprechen. Das sind zum überwiegenden Teil tatsächlich auch Kolleginnen, die ursprünglich aus diesen Ländern kommen und dort geboren und aufgewachsen sind. Das betrifft auch mich. Wir beraten Menschen, die eben aus den Ländern Mittel- und Osteuropas nach Deutschland eingereist sind, hier eine Arbeit aufgenommen haben und dann aber Probleme bekommen haben. Und Probleme heißt in dem Fall, dass ihnen zum Beispiel der Lohn nicht gezahlt wurde, dass sie zum Beispiel fristlos gekündigt wurden, also auch mündlich von jetzt auf gleich, also quasi ein Rausschmiss von der Arbeitsstelle, oder dass sie Probleme mit Auflösungsverträgen oder sonstigen Kündigungen schreiben haben. Und dann kommt halt hinzu, dass wenn jetzt natürlich ein Arbeitsverhältnis unreguliert beendet wird, dass es auch allerlei sonstige sozialrechtliche Probleme nach sich zieht. In dem Fall haben wir es hier mit Ansprüchen auf Arbeitslosengeld zu tun oder eben Hartz IV bzw. Bürgergeld, Probleme mit der Krankenkasse. Es zieht halt einen ganzen Rattenschwanz an Problemen nach sich, die damit zu tun haben. Die Stärke, die unsere Beratungen aufweisen, das ist das, dass wir die Menschen in ihrer Herkunftssprache beraten können. Darum auch tatsächlich die personelle Ausstattung des Netzwerks. Also wir sprechen eben alle verschiedene Sprachen. Ich spreche Polnisch und das macht es leichter, zu den Menschen Kontakt aufzunehmen, sie dann über die eh schon komplizierte rechtliche Lage in Deutschland aufzuklären und ihnen dann auch Hinweise darüber zu geben, was sie denn tun können. Und vielleicht noch eine Besonderheit bei uns ist, dass wir einerseits gewerkschaftlich angebunden sind. Also wir arbeiten auch sehr eng mit den Branchengewerkschaften zusammen. Andererseits sind wir aber eine Einrichtung, die öffentlich gefördert und finanziert ist. Und das 90% unserer Gelder kommen vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Heißt ja im Wesentlichen, dass wir im öffentlichen Auftrag tatsächlich unterwegs sind, um eben die Arbeitnehmenden hier in Deutschland über ihre Rechte aufzuklären und zu unterstützen, diese durchzusetzen.
Heute sprechen wir ja insbesondere über die Arbeits- und Lebensbedingungen von den sogenannten Live-In-BetreuerInnen. Und da würde ich vorher gerne erstmal klären, was dieser Begriff überhaupt bedeutet. Also genau die Frage an dich, was und wer sind denn eigentlich Live-In-BetreuerInnen?
Also zunächst einmal, der Begriff Live-In-BetreuerIn ist ja ein relativ neuer Begriff, der in diesem Zusammenhang verwendet wird. Aufgetreten ist es, meine ich, so überwiegend auch in der Literatur dann nach und nach. Und hat sich jetzt in bestimmten Kreisen auch durchgesetzt. Und im Wesentlichen heißt das ja, soll es ja darstellen, die Natur dieser Arbeit, nämlich dass die Betreuerin in einem Haushalt mitlebt und dort auch mitarbeitet. Der Begriff selber sagt aber noch gar nichts darüber aus, was denn zur Arbeit einer solchen Person gehört. Das ist jetzt aber kein Begriff, den die Betreuungskräfte selber verwenden. Das muss man halt irgendwie klar feststellen. Sie selbst nennen sich Betreuerinnen oftmals. In den Verträgen, die sie unterschreiben, steht sowas wie Haushaltshilfe, Pflegekraft, Hilfskraft oder, also sehr unterschiedlich. Denn es gibt ja auch keinen standardisierten Vertrag, den sie unterschreiben. Und im Wesentlichen ist ja eine Live-In-Kraft, wenn wir jetzt diesen Begriff nochmal verwenden, jemand, der in der Regel aus einem osteuropäischen Land nach Deutschland kommt, um hier die Betreuung einer bedürftigen, sei es jetzt eine pflegebedürftige Person, aber auf jeden Fall eine unterstützungsbedürftige Person im Alter, im Haushalt, also in ihrem persönlichen Haushalt, unterstützen zu können. Das ist im Wesentlichen die Beschreibung. Und die ist absichtlich so offen gehalten von mir, weil auch die Aufgaben einer Betreuerin sehr unterschiedlich sein können. Also ich glaube, übereinstimmend lässt sich sagen, es geht im Wesentlichen um sowas wie eine Alltagsassistenz. Und was das alles beinhaltet, das wiederum kann schon sehr unterschiedlich sein. Was, glaube ich, auch übereinstimmend gesagt werden kann, ist, dass die Betreuerinnen keine Pflegekräfte im engeren Sinne sind. Deswegen auch, wenn jetzt auch ein Begriff, der geläufig ist, 24-Stunden-Pflegekräfte. Das ist ein sehr irreführender Begriff, denn wir haben es hier nicht mit Pflegetätigkeiten oder sonstigen pflegerischen Arbeiten zu tun. Die sind sogar untersagt für die Betreuerin, weil sie keine entsprechende Ausbildung haben, um diese Arbeiten auch zu tun. Wir wissen aber aus der Praxis, dass trotzdem in Einzelfällen pflegerische Tätigkeiten verlangt und durchgeführt werden, was natürlich ein Problem darstellt. Aber weil es ja ein sehr abgeschirmter Arbeitseinsatzort ist, der private Haushalt, weiß oft keiner so genau, was sich da hinter verschlossenen Türen abspielt.
Das heißt, also aus deiner Erfahrung sieht dann der Arbeitsalltag letztendlich einfach auch sehr unterschiedlich aus von den verschiedenen Live-In-BetreuerInnen, also wie viele Stunden am Tag sie wirklich arbeiten, welche Aufgaben anfallen, haben sie Freizeit, wie sind diese Arbeitsverhältnisse reguliert und ist das überhaupt überprüfbar?
Da muss ich tatsächlich zwei Antworten auf diese Frage geben. Vertraglich sind sie reguliert in vielen Fällen, nicht in allen. In der Wirklichkeit sieht das nochmal komplett anders aus. Es ist ja nicht umsonst oft die Rede von einer sogenannten 24-Stunden-Pflege, weil dieser Begriff einen gewissen Umstand darstellen soll, nämlich, dass die Betreuerin da ist. Und wenn sie da ist, dann ist sie auch rund um die Uhr einsatzfähig. Es wird von ihr erwartet, dass sie bei Bedarf tatsächlich auch einspringen soll und arbeiten soll. Und das ist eben deshalb der Fall, weil ja, ne, es ist ja eine 24-Stunden-Pflege in der Häuslichkeit, in der eigenen Häuslichkeit. Das heißt, in so einer 1-zu-1-Situation, mit der wir es häufig zu tun haben, wenn der pflegebedürftige Mensch eben Hilfe braucht, dann wird dann eine Betreuerin ja nicht sagen, nee, sorry, ich habe jetzt Pause, ich kann dir jetzt nicht helfen, ich lasse dich jetzt liegen. Und was jetzt die Vielfalt der Tätigkeiten angeht, ich meine, klar, ne, also Alltagsassistenz bedeutet ja zunächst einmal Körperhygiene, Essen zubereiten, Gesellschaft leisten, vielleicht auch mal einkaufen gehen, die Räume, die verwendet werden, auch sauber halten und solche Tätigkeiten. Also das betrifft ja alle Betreuerinnen und dann können auch bestimmte Dinge dazukommen. Wir haben auch schon mal Beschreibungen gesehen, wo dann drin stand, dass der Garten noch gepflegt werden muss, dass irgendwelche Haustiere ausgeführt und mit versorgt werden sollen und etliches mehr. Ne? Betreuerinnen berichten auch, dass manche Familien auch erwarten, dass dann für die Familie, wenn Besuch da ist, gekocht wird und sowas. Ne? Also das sind dann eben diese besonderen Aufgaben, nenne ich es mal, auf die man dann nochmal genauer drauf gucken muss. Gehört das wirklich zu einer Aufgabe einer Betreuerin? Ja, nein. Genau diese absolute Entgrenzung, ne? Dieses im Haushalt sein und abgeschirmt sein eigentlich von jeglicher Kontrolle, führt eben dazu, und das ist immer ein großes Problem bei dieser Arbeit, dass die Betreuerinnen im Wesentlichen rund um die Uhr eingesetzt sind. Bedeutet nicht, dass sie rund um die Uhr wach sind und arbeiten, bedeutet aber, dass eben nach einem typischen 8-Stunden-Tag für sie durchaus nicht Schluss ist, sondern sie sind dann einfach da und wenn Bedarf ist, wenn Hilfe benötigt wird, dann müssen sie eben zur Verfügung stehen. Und für sie heißt das, dass sie dann auch nach einer relativ kurzen Zeit auch oft sehr erschöpft sind, weil sie eben keinen Abstand haben, weil die Tätigkeiten, mit denen sie zu tun haben, oft auch für sie physisch überfordernd sind. Also wenn jetzt die zu betreuende Person irgendwie nicht mobil ist, nicht laufen kann und kein Lift da ist oder man sie sonst mit irgendwelchen Hilfsmitteln hochhieven kann, sondern macht das aus der eigenen körperlichen Kraft heraus, führt das auch dazu, dass die Frauen sehr schnell auch über Rückenprobleme beschweren und sagen, dass, ne, dass die Bedingungen vor Ort einfach auch ungeeignet sind und sie sehr schnell kaputt und müde machen. Sie haben ja auch keine psychische Erholung. Sie sind ja 7 Tage die Woche nonstop in diesem Haushalt und auch mit dieser Person konfrontiert. Und hinzu kommt, dass die Betreuerinnen ja in den meisten Fällen ja auch kein perfektes Deutsch sprechen, sondern sie sprechen ein Deutsch, was kommunikativ hilfreich ist, aber eben nur, um sich auf das Nötigste zu beschränken, reicht. Aber in vielen Fällen sie dann eben ja auch sprachlich oft überfordert sind, weil ja Dialekte zustande kommen, weil dann eine unsaubere Aussprache zustande kommt. Ne? Also all das, was man so im Alltag kennt, mit dem sind sie eben auch sehr konfrontiert.
Bevor wir uns noch so ein bisschen diese arbeitsrechtlichen und vielleicht auch politischen Rahmenbedingungen angucken, habe ich mich noch gefragt, sind die BetreuerInnen dann dauerhaft in Deutschland oder pendeln sie? Wie ist da eure Erfahrung? Weil die ja sicher oft auch eigentlich ein Leben haben in ihrem Herkunftsland.
Ja, die meisten pendeln, also fast alle pendeln. Wie du sagst, das sind halt Frauen so ab, ich würde sagen, Mitte 50 aufwärts. Die haben oft Kinder, die sind noch in der Ausbildung oder auch schon erwachsen. Die haben oft irgendwie ein Haus oder eine Wohnung im Herkunftsland. Also auch die ganze Familie ist dann im Herkunftsland. Und sie kommen dann vorübergehend. Und dieses vorübergehend ist auch sehr unterschiedlich. Es können wenige Wochen bis zu mehrere Monate sein. In krassen Ausnahmefällen können das auch Jahre sein. Also die Dobrina, die Betreuerin, die ihren Lohn eingeklagt hat in Deutschland, die war dann über 2 Jahre hindurch hier eingesetzt gewesen. Also auch das sind eben diese Ausreißer, die vorkommen. Aber in aller Regel sind das so Einsätze von wenigen Wochen bis zu ein paar Monaten. Und dann geht normalerweise dann eine Pause im Herkunftsland, findet dann statt, auch wiederum von wenigen Wochen, dann geht es eben weiter zum nächsten Einsatz. Bedeutet für die Betreuerinnen auch, dass sie mit jedem Einsatz an einem anderen Einsatzort sind. Also sie sind zum Beispiel heute in Hessen, aber in 6 Wochen sind sie dann wiederum zum Beispiel in Berlin-Brandenburg, ja? Oder von da aus wieder in Schleswig-Holstein. Also sie sind tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes sehr mobil, was ihre Arbeitskraft angeht. Deswegen sprechen wir in unserer Beratung auch oft von den sogenannten mobilen Beschäftigten, zu denen sie auch zählen. Die einzige Möglichkeit, dann Kontakt zu halten zu der Familie, ist dann eben nur übers Internet. Deswegen ist es halt so wichtig, dass die Haushalte eben auch übers Internet verfügen und Telefonie, damit man irgendwie den Kontakt herstellen kann. Das bedeutet aber auch, dass die Frauen, wenn sie jedes Mal an einem neuen Einsatzort sind, erstmal niemanden dort kennen, die Umgebung noch nicht kennen, dann auch sehr auf diese Arbeitsstelle eingeschossen sind und eigentlich auch wenig Möglichkeiten haben, da auszubrechen, weil sie auch oft im ländlichen Gebiet sich aufhalten und da einfach auch kein Zugang zu einem irgendwie gearteten Privatleben dann da stattfindet, sodass eben ne, diese Verdichtung auf diesen Haushalt und diese Arbeit dadurch eben nochmals verstärkt wird. Ne? Also sie sind sozusagen von der Art der Arbeit, sind sie gezwungen oder eben verpflichtet, da zu sein rund um die Uhr, aber auch, weil eben sie immer wieder den Standort wechseln und da einfach auch keinen sozialen Anschluss in der Regel haben.
Ah ja, das war mir tatsächlich gar nicht so klar, dass sie immer wieder neue Einsatzorte bekommen. Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass sie eher am gleichen Ort sind, aber mit Pausen und in der Pause dann eine andere Person ist, weil das ja auch für die Menschen, die diese Assistenz oder Betreuung und wie auch immer bekommen, gleichzeitig ja auch krass ist, dann immer wieder neue Personen kennenzulernen.
Also beide Seiten haben ihre Herausforderungen mit dieser Arbeit. Ich meine, die Betreuerin muss sich immer wieder auf neue, ich sag mal, Krankheitsbilder einstellen, die ja die Betreuungsperson mitbringt. Gleichzeitig, wenn wir es mit einer demenziell erkrankten Person haben, die muss sich dann auch alle 6 Wochen an einen neuen Menschen gewöhnen. Also ideal ist dieses Modell definitiv nicht und hat eben den Nachteil, dass die Betreuerinnen also tatsächlich ausgebeutet werden, weil wenn man sich jetzt anschaut, wie viel Geld sie da verdienen und wie viel sie dafür arbeiten müssen, dann stellt man fest, dass sie irgendwie Stundenlöhne haben von nur wenigen Euro, 4 Euro pro Stunde. Das ist natürlich nicht vereinbar mit dem deutschen Arbeitsrecht und was man an der Stelle einfach sagen muss, dass das System genau darauf ausgelegt ist. Ne? Deswegen sagte ich, es ist zwar schön, dass auf dem Papier oftmals die Bedingungen geregelt sind, aber die werden mitnichten eingehalten in der Wirklichkeit.
Das ist auch die große Frage, die für mich auch mit diesem Thema einhergeht. Was ist deine Erfahrung oder eure Sichtweise? Ne? Wieso kommt es zu diesen Arbeitsverhältnissen? Wieso ist es möglich, dass so unterm Radar von Arbeitsrecht die BetreuerInnen zu so niedrigen Löhnen und so entgrenzt arbeiten?
Tatsächlich ist auch die Antwort gar nicht so einfach. Das Wieso ist natürlich, es ist ja kein Phänomen, das seit gestern besteht. Das gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Und auch schon vor der EU gab es das, ne? Also häusliche Betreuung. Es ist nur im Moment wegen der Altersstruktur, also der demografische Wandel, wie der sich gerade entwickelt in den westeuropäischen Ländern, da ist der Bedarf einfach enorm gestiegen. Und Polen ist ein Land, was sich eben, ich würde schon sagen, sehr spezialisiert hat auf diesen Markt. Und wegen der Grenznähe ist es natürlich auch relativ einfach. Und dann haben wir ja noch die Europäische Union, also die Errungenschaft der Europäischen Union, die es ja erlaubt, seine Dienste in ganz Europa anbieten zu können. So, und das sind halt günstige Voraussetzungen, um jetzt daraus eben dieses Geschäftsmodell zu machen. Was daran aber zu kritisieren ist, ist, dieser Markt wird ja weitestgehend bestimmt von Agenturen. Also die Agenturen regulieren und organisieren diese Arbeit als solches. Also um sich das einfach mal klar vor Augen zu führen, so eine Betreuerin kann im Monat bis zu 3.000 Euro kosten. Also das ist das Geld, was so eine Familie dann auf den Tisch legen muss, wenn man sich jetzt die Angebote auf den Seiten anschaut. Also 3.000 Euro ist schon wirklich der obere Bereich. Es sind so, ich würde mal sagen, vielleicht so 2,5, 2,6, je nachdem. Was bei der Betreuerin aber dann am Ende des Tages ankommt, ist 50% oder weniger dieses Geldes. Das heißt, deine Betreuerin bekommt dann vielleicht 1,4, 1,5, je nachdem, wie hoch dann der Betrag ist, der gezahlt werden muss. Und der Rest dieses Geldes landet bei den Agenturen. Und oft sind da mindestens zwei involviert. Das ist einerseits die Agentur, die ja in Deutschland sitzt, die ja erstmal diese schönen Webseiten produziert und dann diese Angebote darstellt für die, ich sag mal, Endkunden, damit meine ich die Familien, die eben diese Situation erleben gerade und auf der Suche sind nach so einer Unterstützung. Die wenden sich meistens an so eine Agentur. Und dann gibt es aber auch eine Agentur im Ausland in der Regel, die dann das entsprechende Personal, also die Betreuerin, rekrutiert. Heißt nicht, dass sie sie auch anstellt, also dass wir es mit einem Arbeitsvertrag, der in Polen zum Beispiel geschlossen wurde, zu tun haben, sondern es kann auch ein Auftrag sein, also so eine Art freie Mitarbeit oder eine Selbstständigkeit mit einem Gewerbe. Also all das gibt es. Und das heißt natürlich, ne, diese zweite Hälfte des Geldes, die verteilt sich dann eben auf diese zwei oder mehr Agenturen, je nachdem, ob der Auftrag dann nochmal untervergeben wurde. Auch so, auch das gibt es. So. Und in dem Sinne hat sich das über eben Jahrzehnte sehr professionalisiert und sehr weiterentwickelt. Der Bedarf wächst. Ich sag mal, wir beobachten auch, dass nach wie vor zwar die Polinnen die größte Gruppe sind, noch von den Betreuerinnen in Deutschland. Allerdings sehen wir auch, dass sich das immer weiter gen Osten verschiebt. Also es kommen auch immer mehr Anzeigen, dass eben auch Betreuerinnen aus anderen Ländern angeworben werden, zum Beispiel Bulgarien, Rumänien, aber auch Kroatien kommt dazu. Aus der Ukraine gibt es auch viele, wobei wir mit den Frauen aus der Ukraine jetzt nicht so viel zu tun haben, weil wir eben diesen bestimmten Zuschnitt haben bei unserer Beratung, also EU-Bürgerinnen und Bürger auf jeden Fall. Da stellt man halt auch fest, dass es sind einfach nicht mehr genug Betreuungskräfte da, zum Beispiel in Polen, um diesen Bedarf zu decken. Also der wächst ja immer mehr, ne? Insofern, das hat sich zu einem sehr profitablen Wirtschaftszweig entwickelt und für das Pflegesystem in Deutschland ist es natürlich auch ein günstiges Modell. Die Lücke wird geschlossen, ne? Dieser Pflegebedarf wird sozusagen erfüllt. Und die Politik sieht keinen Handlungsbedarf, um da jetzt was zu tun. Also es ist so ein bisschen so eine, wenn man so will, günstige Situation für die Politik, weil sie dieses Problem lange einfach auch nicht sehen wollte. Ja, also es war dann erstmal da, die Betreuungskräfte waren da und haben sich gekümmert, haben die alten Menschen in Deutschland gepflegt und betreut. Und erst, würde ich sagen, seit diesem Urteil, was wir 2021 hatten, das BAG-Urteil, was dann eben bestätigt hat, dass eine Betreuerin Anspruch auf den deutschen Mindestlohn auch für die Bereitschaftszeit hat. Das hat dann die Politik erstmal etwas aufgerüttelt und dann hieß es, okay, wir müssen damit jetzt irgendwas unternehmen und dann kam ja eben dieser berühmte Satz in den Koalitionsvertrag, dass eine rechtssichere Lösung für die Betreuung in der Häuslichkeit gefunden werden soll. Nun denn, bis jetzt gibt es da noch keine Lösung von der Politik. Also ich meine, das Bewusstsein für das Problem ist bestimmt da, aber um das Problem zu lösen, braucht es noch viel, viel mehr als einfach nur zu sagen, okay, wir bestimmen jetzt, dass wir es hier mit abhängiger Beschäftigung zu tun haben oder aber eine Selbstständigkeit. Also es gibt halt Zielkräfte, die in beide Richtungen argumentieren. Die Gewerkschaften setzen sich dafür ein, dass es eine abhängige Beschäftigung ist, also unter Anwendung des deutschen Arbeitsrechts mit allen Schutzgesetzen, die das mit sich bringt. Der Verband für häusliche Betreuung und Pflege spricht sich eher für eine pragmatische Lösung aus, à la Österreich, dass die Frauen dann eben als Selbstständige hier tätig werden sollten. Und zeigt aber das Beispiel in Österreich, dass die Frauen dann trotzdem sehr geringe Tagessätze erhalten. Und das insofern spiegelt es überhaupt nicht wider. Wenn es eine echte Selbstständigkeit wäre, da müsste man viel höhere Tagesgelder und Tagessätze abrufen. Und das ist halt auch in Österreich nicht der Fall.
Okay, und das klingt gleichzeitig ja auch so, als käme ganz langsam so ein bisschen Bewegung in diese Arbeitsverhältnisse und in so überhaupt Anerkennen, dass da was schief läuft. Also siehst du einen politischen Willen oder gibt es vielleicht auch Kämpfe von den BetreuerInnen selbst, wo sich so ein bisschen abzeichnet, okay, es wird sich was verändern in Zukunft?
Das ist ja eine schwierige Frage. Also ich sag mal so, punktuell gibt es natürlich den politischen Willen, an dieser Situation etwas zu ändern. Ne? Also es wird natürlich deutlich gesehen, dass wir es hier mit massiver Ausbeutung zu tun haben. Allerdings ist die Lösung eine sehr komplexe. Also du kannst jetzt nicht von jetzt auf gleich irgendwie das System umstellen. Da bräuchte es einfach viel, viel mehr Maßnahmen. Wir bräuchten auf jeden Fall mehr ambulante Pflegedienste. Wir bräuchten mehr Tagesversorgungseinrichtungen, also Tagespflegeplätze, Nachtpflegeplätze, wo die Senioren dann eben entlastend untergebracht werden können. Wir bräuchten definitiv mehr Geld in dieses gesamte Pflegesystem, denn die häusliche Betreuung ist ja nur ein Bestandteil in diesem gesamten Pflegesystem als solches. Insofern bräuchte es da tatsächlich an der Stelle eine große Reform. Aber es gibt natürlich Signale in die Richtung, dass halt gesagt wird, naja, also Selbstständigkeit, wie sie in Österreich praktiziert wird, ist vielleicht jetzt nicht das Richtige. Das wollen wir hier vielleicht nicht. Eine abhängige Beschäftigung. Ja, also wie gesagt, Gewerkschaften positionieren sich schon in diese Richtung, dass sie sagen, das sind hier abhängige Beschäftigungsverhältnisse, die Frauen müssen vernünftig bezahlt werden, sie müssen vernünftige Arbeitnehmendenschutzrechte erfahren, sie müssen bezahlten Urlaub kriegen und all das, was einem Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin auch zusteht. Und bei den Betreuerinnen selbst, ich sag mal, wir sind als Faire Mobilität, wir arbeiten natürlich auch mit daran, die Frauen zu informieren, aufzuklären, zu beraten, in welcher Situation sie sich befinden. Jetzt ist es aber so, dass die Frauen häufig wirtschaftlich abhängig sind von dieser Arbeit und sie uns oft auch berichten, und das ist auch ein Kritikpunkt, also die ganze Verhandlungsmacht liegt in der Regel bei den Agenturen. Die Agenturen sind ja Player, die schon sehr lange dort zugange sind auf dem Gebiet. Ne? Die haben Kanzleien hinter sich, die ja sie beraten und unterstützen können. Und oft sieht sich eine Betreuerin eben dem ausgesetzt, die Bedingungen, die diktiert werden durch die Agenturen, schlicht und weg anzunehmen. Und sie sieht oft wenig Möglichkeiten, sich dem zu widersetzen. Weil sie sagt, wenn ich das nicht annehme, dann schießen sie mich ab, dann verliere ich diese Arbeit und kriege sie möglicherweise bei keiner anderen Agentur mehr wieder, weil die auch sagen, es soll sowas wie schwarze Listen geben, wo die dann irgendwie draufstehen und ne, wo sie dann eben sozusagen raus sind. Das ist das, was uns die Betreuerinnen berichten. Es ist richtig, definitiv, was es braucht, ist trotzdem, und das ist etwas, was definitiv angegangen werden müsste, dass die Frauen sich vereinen, dass sie dieses gemeinsame Interesse erkennen, dass sie zusammenstehen müssen und mit einer Stimme sprechen, weil zu erwarten, dass die Politik diese ganze Situation auflöst, ist, glaube ich, nicht realistisch, also nicht zeitnah realistisch. Insofern, da braucht es einfach auch so eine geballte Zusammenarbeit auch der Gewerkschaften, also Faire Mobilität und Verdi und DGB, wir arbeiten ja eh zusammen in der Frage, aber eben so eine Organisierung, irgendwie, dass man diese Frauen dann auch gewerkschaftlich vertreten kann. Das braucht es definitiv auch aus meiner Sicht, damit sich da was tut, damit sie endlich eine Stimme bekommen und damit sie auch wirklich wahrgenommen werden als diejenigen, die sich für ihre Interessen einsetzen. Aber da sind wir, glaube ich, noch ein Stück weit von entfernt. Ich denke, was wir leisten als Faire Mobilität ist, die Frauen erstmal über ihre Lage aufzuklären, weil wir feststellen ist, sie haben ja, wenn sie aus Polen kommen, sogenannte Dienstleistungsverträge, die sie ja zu so einer Art freie Mitarbeiterinnen machen. Also eben ohne Zugriff auf selbst die polnischen Arbeitnehmerschutzrechte. Und da wird uns immer wieder klarer, dass die das nicht einmal richtig verstehen, in was für einer ungünstigen rechtlichen Situation sie sich befinden, wenn sie diese Verträge unterschreiben. Und das ist also der erste Schritt, ist sie aufzuklären, dass sie dann auch da anfangen, sich einzusetzen, so schwer das ist, aber eben anfangen, sich auch für ihre eigenen Rechte selbst auch einzusetzen.
Das heißt, das ist so, was ihr gut leisten könnt als faire Mobilität und diese ganze Mobilisierung sozusagen von den ArbeiterInnen. Das ist natürlich in dem Bereich ja auch eine riesige Herausforderung, ne? Wenn die aus unterschiedlichen Ländern kommen, zu unterschiedlichen Zeiten in Deutschland sind, an unterschiedlichen Orten. Und ich habe mich gerade nochmal gefragt, von wie vielen Menschen sprechen wir eigentlich überhaupt? Also gibt es überhaupt Zahlen darüber, wie viele polnische oder ausländische Frauen in den Haushalten arbeiten in Deutschland?
Ja, das ist so eine richtige verlässliche Zahl gibt es da nicht. Also wenn man sich jetzt die Veröffentlichung zu dem Thema anschaut, dann steht da immer irgendwas von zwischen 600.000 und 700.000 Personen, die in der häuslichen Betreuung arbeiten. Aber es gibt kein Erfassungssystem, wo man sie dann eben zählen könnte und sagen könnte, statistisch ausgewertet so und so viel Prozent aus Polen, so und so viel aus. Das gibt es einfach nicht. Und das macht natürlich auch so ein bisschen schwierig, da auch mitzuarbeiten, ne? Weil, wie gesagt, es ist sprichwörtlich so, dass sie absolut unterm Radar sich bewegen. Also einerseits weiß niemand, wie viele es hier sind. Andererseits sind sie auch in den Haushalten einfach auch unsichtbar, ne? Die Nachbarn wissen, dass es da jemanden gibt, aber im Wesentlichen sonst niemand, weil es auch ein bisschen so ein tabuisiertes Thema ist. Vor allem jetzt, wo die Kritik immer lauter geworden ist über diese Arbeitsverhältnisse, spricht niemand gerne darüber, dass er so eine Betreuerin bei sich zu Hause hat. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwie kann da was nicht stimmen, wenn man jemand irgendwie rund um die Uhr im Einsatz hat und diese Person aber irgendwie nur 1.600 Euro bekommt. Das scheint ja irgendwie nicht so richtig miteinander übereinzustimmen, ne? Es gibt aber eben wenig Alternativen, das muss man eben dazu sagen. Also dieses Modell hat eine sehr krasse Verbreitung, weil es einfach auch einen Mangel an sonstigen Möglichkeiten gibt. Und das ist ein politisches Versagen an der Stelle, das muss man ganz klar sagen.
Ja, also das finde ich jetzt schon ein sehr starkes Schlusswort. Gibt es noch was, was du gerne zu dem Thema sagen möchtest? Haben wir irgendwas ausgelassen, was für dich noch sehr wichtig wäre?
Vielleicht was noch wichtig ist, dieses Urteil, das ja 21 ergangen ist vom Bundesarbeitsgericht, das ist ja schon ein sehr wichtiges Urteil gewesen, weil es eben einen Zustand nochmal beleuchtet hat, der ja sehr, ne, in diesem grauen Bereich, es wird ja nicht umsonst der graue Markt genannt, sich bewegt, nämlich die Feststellung, wenn eine Betreuerin hier in Deutschland arbeitet und auch diese Bereitschaftszeit leistet, also alles, was außerhalb dieser aktiven Arbeitszeit stattfindet, dass auch das Arbeitszeit ist und vergütet werden soll. Also das BAG hat das jetzt nicht neu erfunden, das hat das einfach nochmal bestätigt, also die geltende Rechtslage. Allerdings, und das ist schon ein Problem, dieses Urteil ist ja vor allem relevant für all jene, die mit einem Arbeitsvertrag hier tätig sind. Das kann ein deutscher Arbeitsvertrag sein, das kann aber auch ein ausländischer Arbeitsvertrag sein, der dann im Rahmen des Arbeitnehmerentsendegesetzes ja trotzdem eine gewisse Schutzfunktion für die Beschäftigten hier entfaltet in Deutschland. Wofür es aber keine Anwendung erstmal hat, sind ja all jene, die als Selbstständige, Pseudo-Selbstständige, ne, irgendwie sowas wie freie Mitarbeiterinnen hier tätig sind. Da muss man sagen, das ist ein sehr unregulierter Bereich nach wie vor. Und da hat auch dieses Urteil erstmal keinerlei Anwendung. Ne, sondern da müsste man dann im Wesentlichen im Einzelfall prüfen, haben wir es hier möglicherweise mit einer Anstellung zu tun, statt mit einer Selbstständigkeit. Und da ist es eben das Arbeitsrecht an der Stelle, bringt halt sehr viele Hürden mit sich für die Betreuerin, das auch feststellen zu lassen. Angefangen von dieser mangelnden Sprachfähigkeit hinzu, weil sie eben so hochmobil sind, wie ich sagte, sie bewegen sich ja alle paar Wochen woanders hin, ist es natürlich auch extrem schwierig, dann so einen Prozess vor Gericht zu führen in so einer Situation. Und ich denke, was auf jeden Fall wichtig wäre, ist eben das Problem auch an der Ursache, nämlich auch an dieser Ausgestaltung der Verträge in Polen anzupacken. Also diese Dienstleistungsverträge, die ja sehr viel Probleme mit sich bringen für die Betreuerinnen selbst. Also dass man da auch eben das reguliert, sodass die Frauen wenigstens von Polen aus betrachtet, wenn sie denn von da kommen, arbeitsrechtlich geschützt sind. Ne, im Moment sind sie ja völlig auf sich gestellt und bekommen keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, keinen bezahlten Urlaub. Also tatsächlich bedeutet das für sie, wenn sie hier erkranken, dass sie dann da den Einsatz abbrechen müssen und sofort zurückfahren müssen, weil sie dann auch kein Geld mehr bekommen und im Wesentlichen nicht mehr zu gebrauchen sind.
Ja, das ist natürlich völlig krass, ne? Also das ist ja wirklich im Prinzip ähnlich wie bei einer Selbstständigkeit, nur mit einer trotzdem extrem hohen Abhängigkeit und ohne all die Rechte. Ja, das ist gut auch, dass du dieses Urteil nochmal erwähnst. Hast du den Eindruck, dass das also auch längerfristig so ein bisschen Strahlkraft sozusagen hatte? Oder wissen manche von den Betreuerinnen sogar davon? Oder hat es in Deutschland politisch was so ein bisschen aufgerüttelt?
Also die Betreuerinnen haben sehr schnell davon mitgekriegt. Wir haben ja auch ordentlich Werbung für dieses Urteil gemacht und das überall gestreut. Auch tatsächlich übersetzt, also die Berichte dazu übersetzt und gestreut. Naja, es kamen halt sehr viele Fragen dann unmittelbar danach. Ja, kann ich das denn auch für mich einfordern? Und dann mussten wir immer genau gucken, geht das denn überhaupt? Und dann bedeutet das erstmal zu schauen, was für einen Vertrag hast du denn überhaupt geschlossen? Und bedeutet das für dich, dass du dieses Urteil für dich anwenden kannst? Wie sieht denn eigentlich die konkrete Arbeit vor Ort aus? Gibt es da Anzeichen dafür, dass wir es hier mit einer abhängigen Beschäftigung zu tun haben? Ja, nein. Also so, da fing dann schon an, dass man immer selber einzelfallbezogen schauen musste, kannst du das für dich anwenden oder nein. Aber die Betreuerinnen sind sehr, sehr schnell informiert gewesen und haben das mitgekriegt. Und ich denke auch, wie gesagt, die Politik hat das auch aufgegriffen. Denn es war ja, ich meine, es war ja in der Tagesschau um 20 Uhr wurde das ja berichtet. Insofern natürlich, also es hat erstmal sehr viel Unruhe gestiftet. Und ich bin sicher, dass auch dieses Urteil tatsächlich dazu beigetragen hat, dass dieser eine Satz auch in den Koalitionsvertrag seinen Weg gefunden hat und die Koalition versprochen hat, sich dieses Themas anzunehmen und auch eine Lösung zu finden. Also ich glaube, ohne dieses Urteil wäre das nicht passiert. Allerdings die Strahlkraft, nun ja, es passieren halt viele schlimme Dinge. Und in der Zwischenzeit hatten wir ja auch den Ukraine-Krieg, der ja begonnen hat. Und insofern, ich denke, das Bewusstsein, dass es das gibt, ist nach wie vor da, aber es wird gerade sehr überschattet von anderen sehr wichtigen Themen, die ja in der Zwischenzeit passiert sind. Aber es ist dennoch gut, dass es dieses Urteil gibt und wir hoffen, dass es nicht das letzte sein wird. Insofern, da kann man ja schon mal so einen Präzedenzfall, sage ich mal, auf den man sich eben berufen kann und das ist mehr, als wir vor dem Urteil hatten. Und wir arbeiten jetzt auch schon natürlich weiterhin darauf zu, dass auch andere Betreuerinnen den Mut finden und die Unterstützung erfahren, um ihre Fälle vor Gericht zu bringen. Und dann weitere Präzedenzfälle zu schaffen. Also wie zum Beispiel ja, der Umgang mit diesen Dienstleistungsverträgen, die ja in Polen ausgestellt werden.
Ich bin auf jeden Fall total beeindruckt von eurer Arbeit. Also super, dass es euch gibt. Ich stelle es mir auch sehr anspruchsvoll vor, weil es wahrscheinlich auch ein Fass ohne Boden ist. Ich bin mir sicher, ihr habt wahrscheinlich auch viele, die zu euch kommen und Beratung wollen.
Also wir können uns über Anfragen nicht beschweren. Es ist sogar vielmehr so, dass wir nicht alle wirklich bedienen können. Deshalb versuchen wir jetzt auch Modelle zu entwickeln, wie man mehr Betreuerinnen erreichen kann. Und dazu haben wir jetzt angefangen mit so einer Reihe. Es ist wie so ein digitales Webinar, wenn du so willst, über Facebook, wo wir dann bestimmte Themen nochmal in diesen kurzen Webinaren darstellen wollen. Also verschiedene Möglichkeiten, die Zielperson zu erreichen. Also Flyer und Informationen auf der Website ist das eine, aber ich denke, Facebook ist tatsächlich das Medium, wo die meisten Betreuungskräfte sich bewegen und Informationen einholen. Und deshalb versuchen wir jetzt gezielt dort auch die richtige Information zu platzieren. Und Webinar, es ist halt ein anderes Format, außer jetzt immer alles lesen zu müssen, sondern da können Sie sich das eben wie so ein kurzes Video einfach anhören und gucken, okay, ja, was sind jetzt meine Rechte und worauf muss ich achten?
Ja, super. Also ich habe jetzt von meiner Seite aus gerade keine Fragen mehr. Möchtest du noch mal ein Abschlusswort sagen oder bist du zufrieden mit dem Gesagten?
Nee, also ich, Abschlusswort nicht. Also sollte es eine Fortsetzung des Themas geben, wenn sich dann doch vielleicht politisch was tut. Ich meine, die aktuelle Koalition ist ja noch nach wie vor in Arbeit. Wer weiß, vielleicht werden wir ja doch positiv überrascht und nächstes Mal gibt es einen Gesetzesentwurf dazu. Dann können wir gerne noch ein weiteres Mal sprechen. Aber bis dahin bleibt es auf jeden Fall abzuwarten, ob dieses Versprechen aus dem Koalitionsvertrag eingehalten wird oder nicht.
Ja, wir können sehr gerne eine Fortsetzungsfolge machen, wenn sich da nochmal was getan hat. Das wäre natürlich schön, wenn das bald der Fall wäre. Genau, ansonsten dir an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die ganze Expertise und für eure Arbeit, die ihr schon so lange da macht für und mit den BetreuerInnen. Ich habe mich sehr gefreut, deine ganzen Einblicke und Erfahrungen zu hören.
Sehr gerne.
Ich hoffe, das Interview mit Justina Oblatsewicz hat euch gefallen und wir konnten diese extrem unsichtbare Arbeit ein Stück weit mehr ins Licht rücken. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ein paar Infos zu dem von Justina angesprochenen Urteil ergänzen. Dabei geht es um ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 24. Juni 2021, das besagt, dass eine Live-In-Kraft Anspruch auf Lohn für die vollständige Arbeitszeit hat. Es muss mindestens der deutsche Mindestlohn gezahlt werden. Denn auch für Beschäftigte, die von ausländischen Unternehmen nach Deutschland entsandt werden, gilt das deutsche Mindestlohngesetz. Und auch Bereitschaftszeiten sind Arbeitszeiten. Die Arbeitskraft muss also eigentlich für vollständige Bereitschaftszeit entlohnt werden. Doch das ist in der Realität leider ganz oft nicht der Fall und wird anders umgesetzt. Darauf ist Justina ja eingegangen. Wenn ihr mehr Details zu diesem Urteil lesen wollt, dann schaut in die Shownotes. Dort ist ein Link zum Weiterlesen. Ihr findet dort natürlich außerdem einen Link zum Netzwerk Faire Mobilität. Zuletzt geht es auch in dieser Folge wieder um Visionen für eine gerechter verteilte und zukunftsfähige Care-Arbeit. Und dafür bleiben wir beim Thema Betreuung, Haushaltsunterstützung und Pflege. Viel Spaß! Was geht? Visionen für eine gerechte und ökologische Care-Wirtschaft. Ich möchte euch heute Burzorg, den nachbarschaftlichen Pflegedienst, näher bringen. Burzorg ist eine niederländische Organisation, es kann übrigens sein, dass ich es nicht ganz korrekt ausspreche, die 2006 von Josh de Blok gegründet wurde. De Blok ist selber Pfleger und war unzufrieden mit den fehlenden Mitbestimmungsmöglichkeiten von Pflegerinnen in ihrer Arbeit. Daher hat er selbst ein neues Konzept für die Pflege und Unterstützung von alten oder kranken Menschen entwickelt und das basiert auf der sehr starken Einbindung durch das private Umfeld und der Nachbarschaft der zu pflegenden Person. Das Besondere dabei ist, die PflegerInnen koordinieren selbst in Absprache mit den zu pflegenden Personen die gesamte Unterstützung. Hierbei werden ÄrztInnen, TherapeutInnen und Fachpersonal, aber auch Angehörige, FreundInnen und NachbarInnen mit einbezogen. Die PflegerInnen arbeiten in Teams von 6 Leuten zusammen und strukturieren gemeinsam die Pflege. Die Pflegekräfte haben also sehr viel Autonomie und Eigenverantwortung. Damit sie diese gut übernehmen können, gibt Burzorg Weiterbildungen und stellt Coaches zur Verfügung, damit die PflegerInnen nicht allein gelassen werden. Mittlerweile arbeiten 10.000 Menschen in den Niederlanden für die Organisation Burzorg und die letzten Jahre zeigen, dass die MitarbeiterInnen wesentlich zufriedener sind als in herkömmlichen ambulanten Pflegediensten. Das führt natürlich häufig zu weniger Fluktuation und damit auch dazu, dass die Menschen, die die Unterstützung in Anspruch nehmen, dauerhaft von den gleichen Menschen umsorgt werden, was wiederum maßgeblich zum Wohlbefinden und zur Genesung beiträgt. Ein Hauptprinzip von Burzorg ist es, das soziale Umfeld mit einzubinden und somit Isolation und Einsamkeit entgegenzuwirken. Die zu Pflegenden berichten außerdem davon, dass die Pflegekräfte mehr Zeit und mehr Freude für ihre Arbeit haben, weil sie freier sind in ihrer Arbeitsgestaltung. Mittlerweile haben Pflegedienste in 24 Ländern ihre ambulante Betreuung am gemeinnützigen Pflegemodell von Burzorg ausgerichtet. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile mehrere Teams, die das nachbarschaftliche Modell umsetzen. Auf burzorgdeutschland.de schreiben sie, mit mehr Zeit und stark vereinfachten Prozessen revolutionieren wir das deutsche Pflegesystem und ermöglichen ambulanten Pflegediensten endlich wieder den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn ihr mehr über das Modell, seine Verbreitung und Umsetzung wissen wollt, dann schaut doch mal auf burzorg-deutschland.de oder auf burzorg.com. Diese Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und das war sie auch schon, die zweite Folge Danke für nichts, der feministische Podcast zu Care und Wirtschaft. Vielen Dank euch fürs Zuhören und fürs bis zum Ende dabei bleiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Lasst uns doch gerne einen Kommentar auf unseren Social Media Kanälen da oder schreibt uns einfach direkt an care@knoe.org. Das könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr Themenwünsche für die Folgen habt oder euch selber irgendwie in den Podcast einbringen wollt. Ich fände es ja zum Beispiel auch total schön, mal Sprachnachrichten von der ein oder anderen zuhörenden Person abzuspielen. Also wenn es was gibt, was ihr gerne auch im Podcast selber sagen wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Alle Infos zu der Folge, Begriffserklärungen und Links, Hintergründe zu den News findet ihr natürlich in den Shownotes. Ihr findet den Podcast Danke für nichts übrigens auf unserer Homepage konzeptwerk-neue-ökonomie.org. Dort gibt's ihn auch zum Download und natürlich aber auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Spätsommer bzw. einen schönen Herbst. Macht es gut und wir hören uns bald wieder zur dritten Folge. Tschüss!
Danke für nichts. Der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Unterstützt von Radio Blau und gefördert durch die Anstiftung.